So, ihr Lieben, willkommen zur Predigt. Was erwartet ihr von einer Predigt?
Erbauung.
Erbauung? Was noch?
Geistliche Speise.
Geistliche Speise.
Hoffnung.
Hoffnung.
Hilfe.
Hilfe, jawohl. Noch was?
Gottes Willen.
Gottes Willen. Das sind ganz schön hohe Ansprüche, die er da an die Predigt stellt. Ich glaube, ich packe wieder zusammen. Mich bewegt immer wieder dieselbe Frage, wenn ich irgendwas tue. Warum tue ich das eigentlich? Warum bin ich heute hier und nicht woanders? Warum stehe ich hier? Und sitzt nicht da, könnte auch jemand anders predigen. Und viele andere Dinge, die auch das private Umfeld betreffen. Und ich glaube, wir sind uns immer uns selbst die Antwort schuldig. Denn sonst hört das Leben auf, Leben zu sein. Sonst ist das Leben nur ein Vegetieren. Also Leben im Sinne von, wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann meint er damit nicht, dass das Herz schlägt und der Puls so seinen Gang geht und wir genug zu essen haben, sondern er versteht unter Leben was anderes, als das, was jetzt zum Beispiel der Chefarzt im Südklinikum darunter versteht. Das eine ist ein biologischer Vorgang und das andere ist ein geistlicher Vorgang. Und dazwischen liegt eine ganze Welt, mitunter. Und heute möchte ich euch ein bisschen damit in Berührung bringen, wie groß dieser Unterschied sein kann und wo unser eigener Standort eigentlich ist. Unsere als Siebenten-Tags-Adventisten, unser Selbstverständnis, unsere Vorstellung von Wahrheit und von dem, was gut ist, was man tun sollte und das, was nicht so gut ist und was man lassen sollte. Ich möchte euch zunächst mit einem Spruch konfrontieren, der eine gewisse Tiefe hat und der einfach wahr ist, auch wenn er nicht von einem Christen stammt. Es wird heute trotzdem eine christliche und auch eine hoffentlich adventistische Predigt werden, aber nichtsdestotrotz werfe ich diesen Spruch jetzt mal an die Wand. Einige von euch haben das vielleicht schon mal gehört. Vielleicht kennt ihr das. Könnt ihr den lesen?
Schlecht, ne?
Ja.
Zu L. Mindestens ein bisschen solltet ihr lesen können, wenn ihr dann dran werft, sonst ist es nicht sinnlos. Geht's besser?
Ja.
Sehr schön.
Ich habe jetzt zwei verschiedene Autoren von diesem Spruch im Internet gefunden. Ich weiß selbst nicht, wer ist der Richtige. Konfuzius oder Laozi, irgendwas Chinesisches. Aber es ist jetzt auch gar nicht so interessant, was das für einen Hintergrund hat, sondern der Inhalt dessen, was da steht, den finde ich interessant. Da heißt es, gib einem Hungernden einen Fisch und er wird einmal satt. Lehre ihn fischen und er wird nie wieder hungern. Das ist ein Spruch, der in der Entwicklungshilfe oft so als Leitspruch gegeben wird. Ne? Schenk den Leuten kein Geld oder so, sondern bring ihnen bei, ihr Land hochzubringen. Und irgendwann können sie für sich selbst sorgen. Und das ist auch so ein bisschen ein kleiner Leitspruch von mir für all meine Bemühungen, die ich hier so als Gemeindeleiter, als in der Sabbatschule, als Laienprediger versuche zu leben. Ich möchte euch keine Fische geben, sondern mein Wunsch ist, dass es mir mal gelingt, zumindest dem einen oder anderen von euch beizubringen, wie man fischt. Bleiben wir mal bei dem Bild. Wenn jetzt dieser Mann da sein Fischernetz auswirft, ihr kennt das, das sind so Bilder aus dem Evangelium, ne, wo das gerade im Zusammenhang mit Petrus zum Beispiel auch Jesus Christus dieses Bild dann verwendet, wo er sagt, ihr werdet irgendwann mal Menschen fischen. Jetzt denkt man mal so ein bisschen in Gleichnissen. Dieses Meer da oder der See, das ist ja ein See, wofür könnte der geistlich stehen? In was soll ich denn mein Netz reinwerfen?
Ins Volk.
Ins Volk, okay. Wo könnte man es noch reinwerfen, sein Netz?
Die Welt.
Die Welt, okay. Wo noch?
In meinen Glauben.
In deinen Glauben, also wäre sozusagen das Wasser dein Glaube. Karin, ich glaube, dein Glaube ist das, was der Fischer macht. Dein Glaube ist Netz auswerfen. Dein Glaube, zum Glauben gehört auch Hoffnung, ist die Hoffnung, dass ich, wenn ich das Netz wieder raufziehe, da was drin ist. Das sind die Dinge, die den Glauben betreffen. Aber das Wasser, in das du den reinwirfst, was könnte denn das sein? Gottes Wort, die Bibel, genau. So, und das ist ja genau der Punkt, um den es mir heute geht. Da ist ein großes Wasser, ein Meer, ein großer See, von mir aus der See Genezareth oder der Bodensee, ist jetzt erstmal egal. Und da werfe ich was aus. Und dann würde dieser Spruch, der da oben steht, gib einem Hungernden einen Fisch und er wird einmal satt. Lehre ihn fischen und er wird nie wieder hungern. Dann würde das bedeuten, der Prediger, der Bibelschullehrer, wie auch immer, bringt den Geschwistern bei, wie man, wo man und wann man das Netz ins Wasser wirft, also auf gut Deutsch, in dieses Wort, in diesem Wort gräbt oder eintaucht, um möglichst auch was rauszuziehen. Denn es ist ja nicht damit getan, ein Netz zu baden, sondern da soll ja was rein. Das soll ja Frucht bringen, Fische bringen, satt machen. Und deswegen sind diejenigen von euch, die gesagt haben, ich will geistliche Speise bekommen. Ich will, wenn ich dann nachher durch diese Tür gehe, nicht mehr hungrig sein, geistlich. Ist das ein richtiger Anspruch? Der ist korrekt. Mit dem dürft ihr hier sitzen. Sonst bräuchten wir diese Veranstaltung hier nicht machen. Aber wenn ich euch nur Fische gebe, also auf gut Deutsch, ich erzähle euch jetzt, was ihr zu glauben habt und was ihr zu tun und zu lassen habt, dann ist das der falsche Ansatz. Denn, Karin, ich bleib mal bei dir. Was hast du vorletzten Dienstag zum Mittag gegessen? Du zuckst mit den Schultern. Ja, anderen lacht. Was hast denn du vorletzten Dienstag? Weißt du auch nicht mehr. Wer weiß denn, was er vorletzten Dienstag zu Mittag gegessen hat? Hoffnungslos. Ne? Warum eigentlich? Weil das nichts Besonderes ist. Insofern, weil es normal ist. Aber, Karin, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, mach mal eine Lasagne. Da musst du nicht nachdenken, was ist eine Lasagne? Wie mache ich die eigentlich? Was brauche ich eigentlich dazu? Was für Zutaten sind denn das? Brauchst du nicht, weil du das weißt. Das ist das Handwerk, das vergisst du nicht. Was du mit dem Handwerk vorgestern oder vor 2 Wochen oder vor 3 Jahren gemacht hast, weiß ich nicht mehr. Aber das Handwerk bleibt. Und deswegen ist das Problem von den meisten Predigten, bestimmt auch von meinen letzten Predigten, immer dasselbe. Du gibst den Leuten Fische und 2 Wochen später wissen sie nicht mehr, was sie 2 Wochen vorher für einen Fisch bekommen haben. Aber wenn es mir gelingen würde und auch den anderen, die hier vorne stehen und predigen, euch ein Handwerk zu vermitteln, dass ihr nicht mehr vergesst, dann könnt ihr euch die Fische daheim selber fangen. Und wenn ich euch die Frage stelle, was ist wichtiger, der Fisch oder das Handwerk, also das Fischen, dann würden alle von euch sagen, hoffe ich zumindest, nicht der Fisch, sondern das Fischen ist wichtig. Bleiben wir kurz bei dem Text. Wir gehen nachher in die Bibel. Wir machen heute einiges am Bibeltext. Nicht Texten, wir haben nur 2, aber ganz schön viel. Da üben wir das nämlich mal. Was ist hier bei diesem Text noch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass egal, ob der erste oder der zweite Halbsatz, wenn das hier zum Erfolg führen soll, was ist hier Voraussetzung? Eine steht im Text, die andere steht nicht im Text. Die eine Voraussetzung ist, derjenige, der dem anderen beibringt zu fischen, muss es selbst können. Sonst wird es schwierig. Der zweite ist die fast noch wichtigere. Und die sollte mir bitte jetzt mal verraten, die zweite Voraussetzung, damit das gelingt. Silke. Die Motivation, wo steckt die hier drin, die Motivation des Lernenden, des Schülers? Welche Motivation hat in diesem Spruch der Schüler? Der Hunger. Oder er will satt werden. Also, das heißt, wenn der Schüler nicht hungrig ist, wird er das Fischen nicht lernen, weil es ihn nicht interessiert. Aber es wird auch der Hungrige noch nicht mal den Fisch nehmen, wenn er satt ist. Das heißt, der Prediger, der Sabbatschullehrer oder was auch immer, kann sich so viel Mühe geben, wie er möchte. Wenn er vor einem Publikum steht, das satt ist, dann macht er das Buch am besten zu. Wir machen das Licht aus, machen die Heizung aus, sparen Energie und wir gehen wieder nach Hause. Weil das sinnlos ist. Und auch damit werden wir mit den heutigen Bibeltexten konfrontiert werden. Wir haben auf der einen Seite jemanden, der kann jemandem anderen beibringen, wie man Fische fängt. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der das auch wirklich lernen möchte. Aber bei beiden Fällen geht es nicht um Fisch, nicht um Wasser und nicht um Netze. Aber geistlich gesehen schon um genau diese Dinge. Und bevor ich euch jetzt die Bibeltexte verrate, gebe ich euch ein bisschen Aufgabe. Ich versuche, eure Fantasie zu beanspruchen und ihr versucht mal rauszufinden, was heute unser Thema ist. So. An was erinnert euch dieses Bild? Ganz spontan, Renate, nicht nachdenken, sagen. Erster Blick, was erinnert dich das? Was denkst du zuerst? Bunte Fetzen.
Wind.
Wind. Das wollte ich schon hören. Danke, dass du den Weg, diesen Leidensweg abgekürzt hast, 1000 Fragen stellen zu müssen an Wind. Ja, natürlich kannst du auch bunte, aber die siehst du ja. Ja. Aber was dahinter steckt, ist einfach Wind. An was erinnert euch das denn? Melita? Abkühlung, Erfrischung vielleicht, ja. An was noch? Was kommt euch so spontan bei dem Bild hier? Durst?
Mhm. Kälte.
Kälte, okay.
Sauberkeit.
Sauberkeit, jawohl. Gut. Was wäre denn jetzt, wenn beim ersten Bild Wind war, was wäre jetzt das hier für ein Thema, was für eine Überschrift? Wasser. Ein zweites W-Wort, Wind und Wasser. So Leute, jetzt brauche ich die ersten Bildetextvorschläge, Wind und Wasser. Was könnte unser Thema heute sein? Nikodemus höre ich da, aber wer hat das jetzt nur ein Bibeltext?
Petrus,
okay.
Die Stromstellung.
Die Stromstellung. Ja, okay. Also, Doina hatte schon den ersten Bibeltext gefunden, die anderen müssen noch ein bisschen suchen. Ich brauche noch einen zweiten Text.
Die Taufe Jesu.
Die Taufe Jesu, ja. Ich geb euch eine kleine Hilfestellung. Also das ist das, klar, mit Nikodemus, ne? Wie viele Personen sind hier beteiligt bei der Geschichte?
Zwei.
Und beim anderen Bibeltext sind auch zwei. Da geht es auch ein bisschen so um Wasser, vielleicht nicht ganz um Wind, aber sowas Ähnliches wie Wind.
Die Samariterin,
danke. So, wo finden wir diese Texte? Wo stehen die? Wo steht Nikodemus? Wo steht die Samariterin? Also direkt nebeneinander. Und das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass diese beiden Personen im Johannesevangelium an zwei direkt aufeinanderfolgenden Kapiteln folgen. Das hat sich der Johannes sicherlich hat er sich was dabei gedacht. Und ich möchte, dass wir es heute versuchen nachzuvollziehen, was er sich dabei gedacht hat. Und was wir aus diesen beiden Texten, die ihr alle kennt, lernen können. Nur ist es immer gut, wenn man die Texte mal gelesen hat. Na? Also, das ist der zweite Text. Schauen wir doch mal rein. Wir lesen Johannes Kapitel 3. Und wir lesen Johannes Kapitel 4. Ich habe euch ja schon angedroht, heute ist einiges an Bibelarbeit. Aber bevor wir die beiden Texte jetzt miteinander lesen, möchte ich eine Bitte an euch richten. Achtet bitte einmal darauf, ob ihr Gemeinsamkeiten findet und wo die großen und krassen Unterschiede sind zwischen Nikodemus und der Samariterin. Und das gehört mit zum Handwerkszeug der Bibelauslegung, des Bibelverständnisses dazu, dass man versucht, erst einmal so auf die wesentlichen Punkte zu kommen, nicht gleich so ins Theologische einzusteigen. Die Bibel ist eine Geschichte. Und die Geschichtenerzähler, also diejenigen, die das Evangelium Johannes zum Beispiel geschrieben haben oder die prophetischen Bücher, das ist auch ein literarisches Werk, die Bibel. Da wird mit Bildern gearbeitet. Da werden Worte nicht zufällig gewählt, sondern das alles trägt die Botschaft mit. Und das, unter diesem Aspekt versuchen wir das jetzt mal zu lesen. Das ist nicht so kompliziert, wie es sich jetzt aus meinem Mund gerade angehört hat. So, jetzt ist es so, ich glaube, ich lese es vor, weil wenn ich es durch die Reihen gebe, ist es das Problem, dass ihr nach vorne sprecht und die hinten sitzen, nichts hören und ihr habt kein Mikro. Ihr müsst nicht schreien, das mute ich euch nicht zu. Wir lesen auch nicht die ganzen Kapitel, sondern wir lesen es jetzt vielleicht so jeweils die erste Hälfte. Ich fange an mit Johannes Kapitel 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, wie glaubt ihr und glaubt nicht? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt schlagen wir auf Kapitel 4. Ich lese ohne Pause weiter. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Wie viel Uhr ist es? Sechste Stunde? Die fangen morgens um sechs das Zählen an, plus sechs ist 12 Uhr mittags. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist der Text, der mich erinnert hat an den Spruch, den ich euch eben an die Wand geworfen habe. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst kriegen. Das ist der Fisch. Einmal essen, wieder Hunger kriegen. Ja, aber wer von dem anderen Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nicht mehr Durst haben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Erstmal nur bis dahin. So, jetzt fangen wir mal ganz leicht an, ganz einfach. Was sind so der krasse Unterschied zwischen diesen beiden Personen, der so direkt ins Auge springt? Kleinen Moment, Silke. Ganz simpel, Hermann.
Der eine war ein Samariter, der andere war ein Jude.
Okay, die Volkszugehörigkeit. Auf der einen Seite Nikodemus, der Jude, auf der anderen die Frau, die Samariterin. Ja, noch ein Unterschied, fast noch einfacher als der hier.
Nikodemus kam bei Nacht und die Frau ging um 12 Uhr mittags zum Brunnen.
Die Zeit, wo diese Treffen stattfinden. Tobias.
Ja, Mann und Frau und die Ausbildung.
Mann und Frau und die Ausbildung. Der Mann, hochgebildeter Geistlicher, die Frau, Wald- und Wiesenmensch. Ja, ein bisschen was, so rudimentäre Kenntnisse hier, kommt ja nachher so. Ne? Ihr sagt, dass man in Jerusalem anbeten soll. Unsere Väter sagten hier auf diesem Berge, Garizim ist da gemeint. Okay, noch welche Unterschiede? Also die wesentlichen haben wir jetzt schon, aber es gibt noch einen ganz wichtigen Unterschied. Silke.
Ich finde den großen Unterschied, dass der Nikodemus Jesus aussucht und dass da Jesus die Samariterin sucht.
Aha.
Hier geht. Da ist es andersrum.
Der gebildete Mann sucht Jesus gezielt bei Nacht auf. Die ungebildete Frau sucht ihn nicht. Die sucht nicht gezielt Jesus, weil sie gar nicht wusste, dass Jesus am Brunnen ist. Jesus sucht die Frau. Das ist ein Riesenunterschied, gigantischer Unterschied. Und dieses zweite Treffen findet beim helllichten Tag statt, zur hellsten Stunde, 12 Uhr mittags. Noch ein paar Unterschiede. Gerhard.
Entscheidend ist ja dabei, dass beide zu einer Zeit, ob in Mittag oder auch Nacht, gekommen sind, weil sie nicht von anderen gesehen worden wollten.
Das ist eine Gemeinsamkeit, danke dafür, eine wichtige Gemeinsamkeit. Beide haben irgendwo ein Stück weit dasselbe Motiv. Sie wählen die Zeit und die wählen beide. Die Frau wählt Mittag, der Mann wählt Nacht, um eben nicht gesehen zu werden und möglichst unbehelligt zu bleiben von der Gemeinschaft, in der sie sich normalerweise aufhalten. Von der Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft auf der einen Seite und von der Gemeinschaft der Kollegen, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite. Noch ein wichtiger Unterschied. Was wissen wir von Nikodemus und was wissen wir von der Frau nicht? Ja, noch viel einfacher, Dorina. Ganz einfach. Wir fangen immer beim Einfachen an, weil die einfachen Dinge, die sollen einen anspringen wie eine Katze.
Der Name.
Nikodemus hat einen Namen. Die Frau ist unbekannt. Also wenn irgendein Schriftsteller beabsichtigt hätte, den Unterschied der Bedeutung, der gesellschaftlichen Bedeutung von beiden Personen deutlicher herauszuheben, hätte das nicht besser machen können als Johannes. Ein Oberster der Juden namens Nikodemus und eine unbekannte Frau mit einem zweifelhaften Lebensstil, die auch noch den falschen Glauben hat auf der anderen Seite. Das Interessante ist jetzt, wie enden die Treffen bei beiden? Was nimmt Nikodemus mit, als dieses Treffen zu Ende ist? Und womit geht die Frau nach Hause?
Die Frau geht ja gar nicht nach Hause, sondern sie geht sofort los, um den anderen von dem zu erzählen, was sie erlebt hat.
Was nimmt sie denn mit?
Hoffnung. Ja. Ein Wissen um Jesus. Das ist der Erlöser.
Hier vorne kam auch noch ein bisschen geistlichere Antwort, also er kanaanäisch ausgedrückt, aber wir wissen, was Hermann meint. Geistliches Wasser, was lässt sie nämlich da? Was lässt sie nämlich da und nimmt sie nicht mit? Müsste mal ein bisschen genauer in den Text schauen. Den Krug, der bleibt leer stehen. Das ist ein Detail, das da drin steht und das ist nicht unwichtig. Das heißt, sie geht mit anderen Bedürfnissen nach Hause, als sie hingegangen ist. Das ursprüngliche Bedürfnis war körperlich Wohltat. Ich habe Durst, Wasser braucht man. Ohne Wasser, gerade in der Gegend, kommst du nicht lange aus. Aber sie geht ohne Wasser, ohne nasses Wasser, geht sie wieder zurück, weil sie ein anderes Wasser bekommen hat. Nämlich genau das, was Jesus ihr angeboten hat. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, was steht da? Liest es selber. In Vers 11 dieses Wasser wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das heißt also, ich gebe dir was zu trinken und das hört nicht mehr auf zu sprudeln. In dir sprudelt es immer weiter. Das heißt, du musst nicht mehr dieses Wasser schleppen, sondern das kommt von ganz alleine. Das heißt, du wirst einfach nie mehr, und wenn es sprudelt, dann kommt es auch vielleicht aus dir raus und trifft auf andere. Du bist selbst eine Quelle. Das heißt, wir können unterm Strich sagen, die Samariterin geht unglaublich bereichert nach Hause. Womit geht denn Nikodemus nach Hause?
Er hat noch einen Beweis gebraucht. Ist sehr wichtig.
Schon, aber sehen wir irgendwas von der Reaktion in Johannes 3 von Nikodemus? Bei Johannes 4 ist ganz klar, wie die Frau reagiert. Sie geht in die Stadt, sie erzählt und sie bekennt, schaut und kommt mit und ich glaube, ich habe Christus gefunden, schaut selbst. Und was ist mit Nikodemus?
Er ist frustrierend, dass er nicht alles erfüllen kann.
Ja, aber wo ist seine Reaktion, Bernd?
Der ist enttäuscht.
Das steht da nicht.
Nee, aber das,
denkst du dir? Ist in Ordnung, kann man machen, aber bleiben wir mal beim Wort. Was steht denn im Wort? Was berichtet Johannes von der Reaktion des Nikodemus im Kapitel 3? Gar nichts. Nichts. Er kommt als bedeutender Mann und geht völlig uninteressant. Er spielt keine Rolle mehr für Johannes. Der Johannes interessiert sich für den Nikodemus überhaupt nicht mehr. Dass der später kommt und sich zu Jesus bekennt, noch nicht einmal mit Worten, muss man dazu sagen. Tut er nicht, nur mit Gesten. Aber hier ist Nikodemus, ist Johannes noch nicht einmal wert zu sagen, er ging bedrückt nach Hause, er ging fröhlich nach Hause. Es ist Johannes völlig Schnuppe. Und damit schließt sich Johannes dem Jesus an. Der hochgebildete oberste Pharisäer ist in den Augen Jesu bei weitem nicht so interessant wie die völlig ungebildete Samariterin. Eine Frau aus dem falschen Volk und hast sie nicht gesehen. Und das ist eigentlich das Unerhörte. Wenn das nichts mehr in uns bewegt, werden wir diese Texte nicht verstehen. Und ich hege den Verdacht, wenn Jesus Christus heute noch einmal wiederkommen würde, ich glaube, wir alle würden manchmal staunen über die Art und Weise, wie er in bestimmten Situationen reagiert, weil wir nicht damit gerechnet haben. Weil Jesus einfach anders ist. Er setzt andere Prioritäten. Er hebt die Unbedeutenden in die Bedeutung und die Bedeutenden senkt er ab in die Bedeutungslosigkeit. Das sind natürlich jetzt so ein bisschen auch gewagte Thesen, aber ich möchte sie mit dem Wort unterstützen. Bevor die Geschichte mit Nikodemus ist, ist eine ganz andere Geschichte im Scheinwerferlicht, die wichtig ist. Jesus macht nämlich, bevor Nikodemus ihn aufsucht, in Jerusalem etwas ganz Bestimmtes. Was macht denn der da? Die Tempelreinigung, das hört sich an wie eine Putzkolonne, die daherkommt und ein bisschen sauber macht. Nein, Jesus Christus räumt auf, und zwar geistlich. Und Jesus Christus sagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Was sagt denn er damit eigentlich? Warum haben die denn da Kohle gemacht, die Leute, also Geld mit den ganzen Opfertieren? Was meinten ihr, was war denn die Triebkraft, dass der Tempel plötzlich zu einem Viehmarkt geworden ist? Kaufhaus, Kohle, Geld, Gier. Paulus selbst sagt, die Gier ist ein Götze. Gier ist Götzendienst. Und das im Tempel in Jerusalem, Götzendienst. Da hing zwar kein goldenes Kalb oder sonst was, aber die Obersten der Juden, und das haben die ja eingeführt, also quasi die Kollegen von Nikodemus, haben Götzendienst im Tempel eingeführt und dem auch treiben lassen, dass da geschachert wurde, gefeilscht wurde, gehandelt wurde. Und damit räumt er auf. Er treibt die Götzen aus. Und das ist sehr unerhört. Zwischen Kapitel 3, Nikodemus, und Kapitel 4, Frau aus Samarien, ist noch die zweite Hälfte vom Kapitel 3. Und da geht es um Johannes den Täufer. Und in diesen paar Versen, ab Vers 22, sagt an einer bestimmten Stelle Johannes der Täufer etwas unglaublich Wichtiges. Das ist so das Bindeglied zwischen der Geschichte von Nikodemus und der Samariterin. Lass uns das mal lesen, ab Vers 22. Die steht nicht aus Zufall da. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Und jetzt kommt der alles entscheidende Satz, so kurz er ist. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Hier geht es im Grunde genommen genau um die Frage, die jetzt hier in dem Kapitel 4 die Antwort findet. Worauf es Jesus Christus ankommt, ist, er wird verherrlicht und der Mensch muss abnehmen. Es geht bei allem, was hier steht, nicht um uns, es geht um Jesus Christus allein. Und deswegen kann er alles nicht brauchen, was in uns übrig bleibt an Selbstbewusstsein, an ich weiß doch alles, ich kann doch alles, ja, ich bin ein Nikodemus. Ich weiß, was in der Bibel steht, ich weiß, wie es zu verstehen ist, ich weiß, es zu interpretieren. Ja, das gibt uns den Mut, zu den Menschen zu gehen und zu sagen, ihr haltet den falschen Tag und eure Babytaufe könnt ihr auch vergessen. Und mit dem Schwein, liest doch mal 3. Mose 11 und all diese Dinge, ist alles okay. Aber all das ist natürlich auch irgendwo, stützt unser Selbstbewusstsein. Wir wissen einfach besser Bescheid als die anderen. Das ist doch das, was uns trägt. Damit kann Jesus nicht arbeiten. Auch wenn euch das noch so stinkt. Das ist so. Das ist die Botschaft von Johannes 3 und 4. Und nicht nur hier. Das wiederholt sich an anderen Stellen noch öfter. Vater, ich bin so dankbar, dass du es nicht den Klugen, sondern den Unmündigen offenbart hast. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Paulus macht das an öfteren Stellen noch öfters. Wird nicht müde, das zu predigen. Und das müssen wir begreifen. Und das Problem ist, nach meiner festen Überzeugung, von uns Kirche hier in einem Land wie diesem, in dem die Leute tatsächlich keinen Bock auf Fisch haben, weil sie satt sind, also was wollen wir denn bringen? In Afrika ist das was anderes, da wachsen wir wie die Granaten, weil in Afrika die Menschen auch Hunger haben. Keine Schulen, keine vernünftigen, nichts Gescheites zu essen, Landwirtschaft funktioniert nicht. Schaut die Missionsberichte an, wenn die von da unten sind. Was bringen unsere Missionare? Natürlich bringen sie das Wort, aber sie bringen ihnen auch bei, wie man mehr aus dem Boden rausholt. Sie zeigen ihnen, sie geben ihnen Bildung. Sie geben ihnen damit auch Hoffnung. Ja, viele Mädchen, die überhaupt gar keinen Zugang zu Bildung in vielen Ländern haben, gehen auf adventistische Schulen und lassen sich dort ausbilden. Wir geben Netze. Was für Netze geben wir denn hier den Menschen mit? Wir geben ein paar Fische und meinen, die brauchen das. Das kommt irgendwann mal. Die sollen die sich selber fangen. Wir müssen sie in die Lage versetzen, einen Zugang zu dem Wort zu bringen. Und dann wird ihr Rest der Heilige Geist machen. Wie viele Missionsberichte haben wir schon gehört, dass die Menschen, bevor sie in die Adventgemeinde überhaupt kamen und überhaupt wussten, dass es Adventisten gibt, durch das Lesen dieses Wortes festgestellt haben, ich glaube, der Sabbat ist der richtige Tag und nicht der Sonntag. Habt ihr bestimmt schon gehört, mehr als einmal. Und dass sie dann sich überlegen, wo gibt's überhaupt Christen, die an den Sabbat glauben? Und dann von irgendeinem Kollegen oder einem Mitschüler oder ich weiß nicht, die Antwort bekommen, da gibt's eine Gemeinde, die gehen samstags in die Kirche. Geh doch mal dahin. Und dann fangen sie an zu begreifen. Aber die Vorbereitung, die hat der gemacht, von der in Johannes 3 und auch in Johannes 4 die Rede ist, der Heilige Geist, hier als Wind bei Johannes 3 dargestellt. Und in Johannes 4 ist es eben nicht der Wind, sondern das Wasser. Denn wir wissen aus Johannes 7, dass der Heilige Geist auch mit Wasser verglichen wird. Wenn ihr es mir nicht glaubt, könnt ihr mal nachschauen. Auf Johannes 7 können wir mal gucken. Und zwar Vers 38, Johannes 7, 38 und 39, da steht es wortwörtlich drin. Ja, da lädt Jesus Christus ein, dass die Leute zu ihm kommen sollen. Und dann sagt er in Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers, das ist dieses lebendige Wasser wieder, werden sie fließen. Dies aber sagte er von wem? Von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Hier ist dieses lebendige Wasser der Geist. Aber bei Nikodemus, sagt er, ist es der Wind. Jetzt könnte man mal miteinander darüber nachdenken, denn auch das ist kein Zufall. Warum benutzt Jesus Christus bei Nikodemus den Wind als Vergleich für den Geist? Und warum spricht Jesus nicht bei der Samariterin nicht von Wind, sondern von Wasser. Übrigens, der Geist taucht in Johannes 4 auch auf. In einem sehr bedeutenden Satz, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Also auch da spielt der Geist eine Rolle. Also warum benutzt er bei den Wind, bei Nikodemus und bei der Frau das Wasser, Silke.
Aber der Samariterin, die hat ja das Problem mit dem Wasser gehabt. Sie hat ja Wasser gebraucht. Vielleicht knüpft er einfach an das
okay.
Bild auch an.
Naheliegend, er knüpft an das Bild an. Das heißt für uns, wenn wir mit Menschen uns unterhalten, sollten wir da anknüpfen, wo die Bedürfnisse der Menschen sind. Okay. Nur bei Nikodemus ist es mit dem Wind, jetzt wird es wackelig. Der braucht irgendwie keinen Wind, ne? Der kriegt übrigens nicht nur Wind, Nikodemus kriegt auch Wasser. An welcher Stelle kriegt er auch Wasser?
Aus Wasser und Geist.
Aus Wasser und Geist. So, ich habe jetzt kein Foto da, aber ich appelliere mal an eure Fantasie. Wenn ich viel Wind und viel Wasser miteinander kombiniere, was passiert dann?
Ein Sturm.
Und wenn ihr jetzt in einem Bötchen sitzt, zum Beispiel, wir hatten gerade Johannes, ich glaube, du hast es gerade gebracht, ihr kennt die Geschichte von der Stillung des Sturmes. Da bilden die beiden Elemente ein verheerendes Miteinander. Ja? Und sie drohen, dass das Boot untergeht. Das heißt, Bei Nikodemus reicht eigentlich der Wind gar nicht, sondern ich brauche noch Wasser dazu. Das heißt, ich brauche eine Naturgewalt. Weil die Juden das sonst einfach nicht mehr checken. Sie checken es nicht. Sie brauchen Gewalt. Und sie werden Gewalt bekommen, denn sie werden untergehen. Jerusalem wird einige Jahre später dem Erdboden gleichgemacht werden. Bei der Frau ist es was anderes. Die wird auch nicht wie so ein Tsunami mit Wasser überschwemmt oder so, sondern das ist wie so ein kühlendes Labsal, ein Glas Wasser, kühles Wasser. So irgendwie hat nichts mit Wirbelsturm und sonst was zu tun, sondern das ist einfach nur erfrischend. Das ist irgendwie liebevoller. Auch wie er mit dem Nikodemus umgeht. Hey, du bist der Lehrer Israel und du checkst überhaupt nichts. Du stellst so eine Frage, du weißt ja gar nichts. Also eigentlich geht Nikodemus als gedemütigter Mensch nach Hause. Erst hat er gedacht, ich bin ja der Chief, ne? Hier der Oberste von den Juden, und geht nach Hause wie so ein kleiner Erstklässler, der gerade noch wird nach Hause geschickt und sagt, bevor du Bücher schreibst, lern erst mal schreiben. Das ist eigentlich die Botschaft. Jesus demütigt Nikodemus. Aber er erhebt die Frau. Wenn die Männer der Welt das so weitergemacht hätten, wie Jesus mit den Frauen umgegangen wird, hätten wir heute mit Feminismus kein Problem. Hätten wir kein Problem. Aber weil wir uns geweigert haben, von ihm zu lernen, haben wir ein Problem. Aber es ist halt so. Können wir nichts ändern. Aber das ist ein anderes Thema. Was heißt jetzt dieses Bild von Wasser und Wind bei Nikodemus? Wo steht das? Wer hat es da? Wer findet das noch? Bei Johannes Kapitel 3. Schaut nochmal. Wasser und Geist vielmehr. Der Geist ist ja hier der Wind. Also wo ist die Kombi zu finden? In welchem Vers? 5. Micha, kannst du es mal vorlesen einfach?
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren wird, nicht werde ihn aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
Genau. So, was kommt bei uns Adventisten für eine hoch als Begriff, wenn wir Wasser und Geist hören? Die Taufe. Kein Zufall, dass der Einschub mit dem Johannes über das Taufen geht. Da steht ja, weil da viel Wasser war. Ja? So, wir Adventisten glauben Folgendes. Ihr könnt euch an die Predigt erinnern. Der Bruder, wie ist er noch, Bayer oder Bauer? Wie ist er noch, der jetzt hier vor kurzem war? Bauer. Der hat doch erzählt, der hat doch dieses Matthäus Kapitel 28, diesen Taufbefehl oder diesen Missionsbefehl Jesu, den hat er nochmal unter die Lupe genommen und gesagt, in der King James Version, da steht es ja eigentlich nochmal anders. Im Griechischen steht es übrigens nicht anders. Im Griechischen steht es so, wie bei den üblichen Übersetzungen drinsteht. Ich habe mir das natürlich extra nochmal nachgeschaut. Weil er hat sich daran aufgehängt, dass das Jüngermachen vor der Taufe ist. Mache sie zu Jüngern und dann kommt, tauft sie und so weiter und so fort. Er sagt, nee, es muss doch eigentlich andersrum sein. Erst Bibelstunden, dann Taufe. Okay, mag sein, sei es dahingestellt. Aber wir glauben, mit der Taufe, was glauben wir denn? Wo ist der Geist und was macht er mit uns, wenn wir uns taufen lassen? Ja, ja, aber wo ist der Geist? Was kriegen wir denn? Ist zu leise, ich verstehe dich nicht. Trau dich doch. Ein neues Leben, wodurch zeigt sich dieses neue Leben? Kriegen wir dann irgendwie auch vielleicht selbst irgendwo eine Rückmeldung von Gott, dass das da jetzt was verändert hat? Lies vor.
Das ist das Wort des Herrn zu Salomon. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.
Gut. Aber was macht denn der Geist bei der Taufe mit uns? Bändig. Ja, viel praktischer. Ja, aber was denn? Wie ist denn die Veränderung? Wie sieht denn die aus? Wir kriegen geistliche Gaben. Wir werden zugerüstet, um in der Gemeinde, der wir beitreten, zu dienen. Die geistlichen Gaben kennt ihr. Ne? Manche sind Lehrer, Prediger, manche können auch sind ist das Gebet die Gabe zum Beispiel, Prophetie gibt es da noch, ihr kennt die Gaben. Das ist eigentlich das Mitbringsel, was der Heilige Geist bei der Taufe eigentlich mitbringt. Wir werden zugerüstet damit. Jetzt ist natürlich die Frage, die Frau, die Samariterin, hat die auch eine Gabe von Jesus Christus bekommen? Eine geistliche Gabe, hat sie die bekommen? Die Mission. Das ist die erste Missionarin im Neuen Testament und die mit Abstand erfolgreichste. Die kriegt, wie lange wird das Gespräch gedauert haben? Eine Stunde? Keine Ahnung. Jedenfalls nicht viel länger. Na? Also, sagen wir mal eine Schulstunde. 45 Minuten Unterricht und ist fertig. Fertig ausgebildete Missionarin und bekehrt im Grunde genommen die komplette Stadt. Was alles dazugehört, das sollten wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Die geht jetzt nicht in die Stadt und sagt, also, ihr müsst euch jetzt anders ernähren, ihr müsst einen anderen Tag suchen, ihr müsst auch nicht mehr auf den Berg Garizim, das ist der falsche, sondern der richtige ist Jerusalem. Da müsst ihr hin zum Anbeten und so weiter. Das ist so der klassische Ansatz, den wir eigentlich bei der Mission machen. Nein. Sie sagt, kommt und schaut, ob ich nicht den Christus gefunden habe, weil er mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Also im Grunde genommen hat der Christus mit ihr nichts anderes gemacht als mit Nikodemus. Er geht mit ihr zu Gericht. Und erzählt ihr erst einmal, was sie falsch gemacht hat. Naja, sagen wir mal so, er lässt sie drauf, von selber drauf kommen. Na, mit den Männern und so. Scheint ein Problem gewesen zu sein. Wobei ich mir da, ich persönlich nicht ganz sicher bin, ob die Männer nicht das Problem sind. Wir schieben das immer auf die Frau, ne, dass die so ein anrüchiges Leben geführt haben soll, steht aber da nicht. Es kann auch sein, dass die Männer das Problem waren, denn die Frau war damals nicht in der gesellschaftlichen Lage, Männer auszutauschen. Die Männer waren in der Lage, Frauen auszutauschen. Nicht die Frauen suchten sich die Männer aus, sondern die Männer suchten sich die Frauen aus. Heute ist es manchmal ein bisschen anders. Sind die Frauen, wenn sie selbstständiger sind, durchaus in der Lage, den Mann vor die Tür zu setzen? Das war früher nicht so. Von daher habe ich so ein kleines Fragezeichen, ob diese übliche Auslegung, dass diese Frau einen anrüchigen Lebensstil hatte, weiß ich jetzt nicht. Ist aber auch egal. Spielt hier eigentlich gar nicht so die Rolle, sondern er sagt, er belehrt sie und sagt im Grunde genommen, ja. Aber dann sagt er ihr im Grunde genommen noch zusätzlich etwas und dann sagt er ihr, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, wie heißt es da so schön, dass die wahren Anbeter, wie anbeten? Weder in Jerusalem noch auf dem Berg Garizim. Und warum ist das der richtige Weg? Und dann sagt er es, weil Gott Geist ist. Und damit tut er etwas mit dieser Frau, womit sie sicherlich nicht gerechnet hat und womit wir nicht gerechnet hätten. Ich erbaue keinen Menschen, indem ich ihm seine Probleme aufzähle. Aber er tut es. Warum? Warum wirkt es bei der Frau? Obwohl Jesus sie ja nicht lobt oder so. Er lobt sie ja in keiner Weise, unabhängig davon, wie das mit den Männern ist. Aber ich sehe kein Lob. Also er sagt, du bist toll oder schön, dass du dich mit mir unterhalten hast oder du bist so offen und ehrlich. Denn er sagt ja sogar, das kann man nämlich auch anders betonen, als er sagt, geh und hol deinen Mann. Und dann sagt die Frau in Vers 17, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da könnte man jetzt sagen, okay, die leben zusammen nicht so, wie es sich gehört hat. Und dann sagt er, hierin hast du die Wahrheit gesagt. Also diesmal hast du nicht gelogen. Und nicht so, du sagst ja immer die Wahrheit. Das steht so anders formuliert da. Das heißt, sie kriegt überhaupt keine Bestätigung von ihm. Und trotzdem wirkt es. Worin kriegt sie eine Bestätigung von Jesus Christus? Was könnte sie ermutigt haben, fröhlich nach Hause zu gehen, statt niedergebeugt? Silke, was meinst du?
Naja, schon allein die Situation, dass ein Jude, den sie nicht kennt, als Mann, mit ihr als Frau sich abgibt, war schon ein großes Zeichen, dass er mit ihr spricht. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, er ist ein Fremder Vater und er weiß, was in ihrem Leben los ist. Das muss in dir schon Faszination ausgelöst haben. Woher kann er das wissen, was in meinem Leben los ist? Ich denke, dass sie das beeindruckt hat.
Also, er spricht mit ihr als Jude, das ist ein Riesending, das war damals unmöglich. Also ein Jude hat sich mit einem Samariter, das waren Hunde, nicht abgegeben. Aber er macht noch mehr, er macht sich von ihr abhängig, er bittet sie um einen Gefallen. Und er macht sie zur souveränen Seite des Gesprächs zunächst einmal. Sie ist diejenige, die die Macht hat, im Sinne von, da ist jemand, der ist abhängig von mir und dem kann ich jetzt was Gutes tun. Wir tun uns heute schwer damit, das zu verstehen, es ist noch nicht ganz gelungen, aber die Frau hat heute in der Gesellschaft eine andere Position als damals. Und das war unerhört. Du, Ina.
Aber sie hat gewusst trotzdem über die Religion vom Juden. Sie war Samariterin, oder? Aber sie hat gewusst, dass immer so kommt, Christus so kommt.
Ja.
Darum sie war unterrichtet oder hat sie gewartet, oder?
Also das hat sich im Grunde genommen ja durchgezogen, diese Erwartung des Messias, denn die Samariter hatten ja noch so Reste vom Judentum, das war ja ein Mischvolk eigentlich, aus Assyrern und Israeliten. Und das hat sich scheinbar noch irgendwie, denn die waren ja auch noch religiös, sie haben ja den Berg Gerizim sich ausgesucht, aber sie haben angebetet und das waren auch keine Götzen oder sowas, aber es war halt der falsche Platz. Na? Und jetzt findet sie jemanden und da sieht sie, ja, was sieht sie eigentlich? Weswegen kommt denn Nikodemus eigentlich zu Jesus? Was hat denn Nikodemus angesprochen? Könnt ihr lesen, Kapitel 3, ziemlich am Anfang. Lest doch mal, was hat denn Nikodemus überzeugt mit diesem Jesus, der ist irgendwie was anderes, das ist kein normaler Mensch. Ja, lest mal vor, wo ist der Vers und was steht drin? Müsst ihr nicht weit gucken, Kapitel 3. Wer kann denn der Dorina helfen?
Vers 2.
Ja, was steht da?
Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.
Also, Nikodemus wurde von den Zeichen, die Jesus getan hat, angesprochen. Ja? Wovon wurde denn die Frau angesprochen? Wenn sie zu den Leuten geht in der Stadt, was sagt sie denn den Leuten? Also wovon wurde die Frau angesprochen? Von dem, was Jesus gesagt hat, von seinen Worten. Gerd.
War ja auch das erste Mal oder einem der ersten Male, wo sich Jesus ja selbst geäußert hat. Ich bin's mit dir. Weil sie hat gesagt, dieser Jesus wird mal kommen. Und dann hat er gesagt, ich bin's. Also er hat sich ihr offenbart. Ne?
So ist es. Er hat sich direkt ihr offenbart. Das hat er bei den Juden erst einmal so nett gemacht. Also, bei dem einen sind es die Zeichen und bei der Frau sind es die Worte. Und das ist im Grunde genommen auch einer der großen Unterschiede. Denn Paulus sagt später, die Juden, die fordern Zeichen und die Griechen, die fordern Weisheit. Aber eine Predigt oder ein Gespräch oder Worte, das fordert eigentlich keiner. Der Frau hat es gereicht. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Bildern und dann schließen wir ab. Was haben Wind und Wasser gemeinsam? Und ich glaube, das kann sein, dass es nicht jedem von uns schmeckt. Mir schmeckt es auch nicht ganz, aber ich glaube, die Bilder, die haben schon auch eine Kraft. Wind und Wasser, was haben die beiden gemeinsam?
Bewegung.
Bewegung. Was noch?
Den selben Ursprung.
Okay. Was kann man denn mit beiden nicht machen?
Festhalten.
Es kennt den Spruch, es rinnt mir wie Wasser durch die Finger. Ne? Wenn irgendwas nicht griffig ist. Auch Salomo sagt ja auch, es ist Haschen nach Wind. Du kannst Wind nicht einfangen, du kannst auch Wasser nicht einfangen. Ja, ein bisschen Wasser schon, aber wie gesagt, Wasser in dem Sinne einfangen, Regen, fang mal Regen ein. Also das wird schwierig. Geht vielleicht, klar kann man Wind auch einfangen mit Windrädern und so weiter, aber du kannst es nicht so einfangen im Sinne von, ich halte es jetzt mal fest, wie so ein Stück Holz oder ein Stein oder so. Die lassen sich nicht greifen. Die lassen sich nicht greifen. Und Johannes sagt, der Täufer, Johannes der Täufer, er sagt in Vers 27 etwas ganz Wichtiges. Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Wenn ich etwas fangen will, dann hole ich es mir selbst. Und Johannes sagt, du kannst dir das nicht holen, was du brauchst. So blöd das jetzt klingt, das heißt jetzt nicht, ihr sollt keine Bibel mehr lesen, nicht mehr beten, nicht mehr in die Gemeinde kommen. Das ist damit nicht gesagt. Aber Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, die lassen sich von uns nicht einfangen im Sinne von, wir sperren dich jetzt in eine Schublade und da bleibst du jetzt schön drin. Und wenn du sie einsperrst, wir haben es in der Eifel vor ein paar Jahren gesehen, jetzt sehen wir es in anderen Weltteilen auch, wie das mit Überschwemmungen ist. Wenn du einen Fluss versuchst, ihm zu sagen, wo er herzufließen hat, indem du ihm ein Kanalbett gräbst und sagst, bitte schön gerade, weil ich brauche den Platz links und rechts für Häuser und so weiter, dann wird es nicht lange dauern. Dann kommt er raus aus dem Bett und dann zeigt er, wo er eigentlich hin will. Du kannst einen Fluss nicht bändigen, das ist menschlich nicht möglich, ohne eine Katastrophe zu verursachen. Das ist allgemeine anerkannte Regel der Technik im Wasserbau. Du kannst einen Fluss nicht bändigen. Und Wind kannst du auch nicht bändigen. Wenn man nach USA schaut, wenn da die Hurricanes drüber fegen, du kannst nur zuschauen und hoffen, dass es dich nicht erwischt. Aber du kannst diesen nicht bändigen. Und wir sollten dasselbe machen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist zu bändigen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, unsere Kinder zu bändigen in dem Sinne, dass wir sie in einen Kanalbett leiten und sagen, so den Weg und nicht rechts und nicht links. Unsere Aufgabe ist, ihnen ein Netz in die Hand zu geben, um es in dieses Meer hineinzuwerfen und dann selbst danach zu fischen und dem Rest gerne dem Heiligen Geist zu überlassen. Denn der hat auch noch eine Aufgabe. Und das trauen wir uns nicht, weil wir die Angst haben, dass der Heilige Geist diesen Menschen was anderes sagt, als wir ihnen gerne sagen würden. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir damit nicht uns selbst unserer Kraft berauben. Wenn wir Menschen wären, die die Weisheit hätten, anderen Menschen, Kindern, Erwachsenen, Alten, die Mittel an die Hand zu geben, die sie brauchen, um mit diesem Buch durchs Leben zu gehen und die Fragen beantwortet zu bekommen, die sie bewegen. Beispiel, ich komme um Hilfe, weil ich Hilfe brauche. Oder Hoffnung. Also das zu holen, was sie zum Leben brauchen. Und dafür beten, dass der Heilige Geist genau das tut, was er ja eigentlich sowieso tun will. Nämlich die Menschen zu inspirieren. Dann, wenn uns das gelingen würde, dann hätten wir eine ganz andere Vollmacht. Und auch in dieser Gesellschaft, die kein materielles Zeugs braucht. Die braucht erstmal was anderes. Und ich glaube, da haben wir alle noch Nachholbedarf. Wir teilen immer Fische aus, auch viel Fisch. Aber wir sollten mehr Netze austeilen. Und dazu sollten wir vielleicht selber erstmal angeln lernen. Es sollte wieder mehr in unser Zentrum kommen, in unserem Bewusstsein, dass wir Bibelstudium machen wollen, für uns selbst auch. Auch nicht immer mit der Frage, ich habe da was gefunden, stimmt das? Wieso fragt ihr Menschen, warum fragt ihr nicht Gott? Er will ja schon sagen, ob das stimmt oder nicht. Denn das, was wir heute machen, das haben die großen Kirchen früher auch gemacht, den Leuten zu sagen, was sie zu glauben haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Weil die Lehrer sollten selbst glauben, nämlich glauben, dass Gott viele Wunder bewirken kann, Dinge tun kann, die ich nicht tun kann. Und das sollten wir uns trauen. Darum hat Glaube auch was mit Mut zu tun, und den wünsche ich uns allen. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du bist die wunderbare Quelle, an der wir uns sättigen können. Wenn wir dich getroffen haben, wenn wir bei dir verweilt haben, dann haben wir keinen Durst mehr, weil du uns erfüllen kannst mit diesem lebendigen Wasser, mit diesem Geist, mit diesem wunderbaren Geist, den du uns ja hinterlassen hast. Und dieser Geist, der steht in der Vollmacht Gottes, und wir trauen ihm so wenig zu. Möge er wirken an uns und möge er wirken an all den anderen Menschen, die einen Hunger, einen Durst in sich verspüren. Herr, mach uns weise, den Weg zu weisen, dass wir einladen können, wie die Frau aus Samaria, die sagt, kommt und seht, dass die Menschen nicht bei uns und unserer schmalen Weisheit stehen bleiben, sondern dass sie durch uns zu dir finden, damit wir abnehmen und du zunimmst. Wir danken dir dafür, dass du das uns in deinem Wort auch hinterlassen hast und dass wir uns auf dich verlassen können, dass du unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, zu denen wir vielleicht nicht durchzudringen vermögen, dass du sie an dein Herz nimmst und ihnen das schenkst, was sie brauchen. Und schenk uns den Glauben, dass wir uns darauf auch verlassen. Herr, wir legen dir das alles herzlich vor und danken dir. Amen. Amen.